Was wollt ihr?
Wir suchen nach einem Mädchen. Sie heißt Omega.
Ich gebe dich nicht auf, Crosshair. Und dich lasse ich das auch nicht tun.
Die Probe des Klons ließ einen positiven M-Wert-Transfer vom Objekt ohne jegliche Degradierung zu. Es ist Omega.
Unsere Mission ist noch nicht beendet.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und zwar zu der Besprechung von The Bad Batch Staffel 3, Folge 1 bis 3. Also zur Besprechung vom Staffelauftakt der finalen Staffel von dieser wunderbaren Serie, wie ich finde, ja. Die Folgen sind vergangenen Mittwoch rausgekommen. Ich habe sie mir, wie angekündigt, natürlich sofort angeguckt. Und wie ich die so finde, das werden wir uns heute mal angucken. Ich habe mich für ein Besprechungskonzept entschieden, was ich auch schon bei der zweiten Staffel so gemacht habe bei The Bad Batch. Also ich werde mir nicht die einzelnen Aspekte wieder raussuchen, sondern ich nehme mir die Folge und ich bespreche die und anhand dem, was ich bespreche, sage ich dann gleich, wie ich das finde, was da so was zu sehen ist. Ich hatte eine Umfrage gemacht auf WhatsApp in der Gruppe. Wenn ihr da noch nicht drin seid, könnt ihr das gerne machen über den Link, der auch unter dieser Folge wahrscheinlich wieder drin ist. Und genau, da hatte ich eine Umfrage gemacht, wer denn diese Folge geguckt hat und eher wie die Leute das so fanden. Und die Mehrheit hat sogar gesagt, dass sie das noch gar nicht geguckt haben. Deswegen habe ich gesagt, es ist ja irgendwie blöd, wenn das jetzt hier für einige wegfällt oder sogar die meisten, weil die das nicht gucken können, nicht keine Lust haben, das zu gucken, keine Ahnung. Und deswegen werde ich das immer so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, alle die das jetzt nicht geguckt haben, ihr könnt auch gerne dranbleiben. Und so machen wir das. Ich würde sagen, wir müssen hier gar nicht lange weiter reden, sondern wir starten gleich rein. Es sind 3 Folgen, wie gesagt, rausgekommen. Die erste Folge heißt Gefangen, die zweite Folge heißt Wege ins Unbekannte und dann kommt die 3. Folge, meine Lieblingsfolge von diesen dreien, Die Schatten von Tantis. Aber wir starten mit Folge 1, die fand ich so, ja, die war okay. Die einzelnen Aspekte, die mir gut gefallen haben, da werde ich, wie gesagt, während der Folge nochmal drauf eingehen. Aber ja genau, dann geht's jetzt hier erstmal los. Am Anfang von Folge 1 haben wir nochmal so einen kleinen schönen Rückblick bekommen, der mir sehr gut gefallen hat, wo wir nochmal so ein bisschen dramatisch auch den Tod von Tech mit drin hatten. Um uns nochmal so ein bisschen dran zu erinnern. Ich meine, Staffel 2 ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, deswegen war das vielleicht auch ganz gut. Obwohl ich zugeben muss, ich habe mir Staffel 2 in manchen Teilen auch nochmal angeguckt. Für diese Besprechung, oder zumindest auch damit ich so ein bisschen die Serie wieder besser verstehe, wenn es weitergeht. Aber es hat auch so ganz gut funktioniert. Und dann kommt erstmal der Titel. Ich hatte vielleicht gehofft, dass vielleicht das Bad Batch Logo geändert wurde oder irgendwie sowas, neue Musik oder so. Aber nein, wir bleiben beim Alten. Wir haben immer noch das Logo-Theme von der Bad Batch Serie. Dann kommt der Titel und dann geht's los mit der Folge. Und wir starten wieder erwartend meinen Erwartungen nicht mit der Bad Batch und nicht mit Omega, sondern wir starten mit einem Absturz von einem Raumschiff. Ja, also wir sehen, wie ein Raumschiff aus dem Hyperraum springt, auf den Planeten zufliegt, wo Mount Tantis ist, also diese Basis, wo es, Omega gefangen ist. Und da ist dieses heftige Gewitter. Und dieses Schiff wird dann eben vom Blitz getroffen tatsächlich. Und sie haben da diese Funkverbindung mit der Basis. Und die sagen, ey, ihr könnt landen, aber die schaffen es nicht mehr, weil sie eben, wie gesagt, vom Blitz getroffen werden. Und dann reagieren die Geräte nicht mehr und sie stürzen eben auf diesem Planeten ab. Gar nicht weit weg von der Basis. Das wird ja später nochmal wichtig, ne? Aber erstmal überleben alle an Bord den Absturz. Also es war jetzt kein krasse Person an Bord, nur Sturmtruppler oder zumindest diese Vorversion von denen und die machen dann einen Fehler und verlassen dieses Schiff, um sich eben umzugucken. Und dann wird schon über diese Bestien geredet, die da leben. Und die sagen, ey, wir müssen aufpassen, weil hier leben diese Viecher. Und dann werden auch diese Hunde erwähnt und gesagt, ey, die halten die in Schach, aber nicht so weit draußen. Und dann hört man nur aus der Sicht von denen auf der Basis, wie die eben fertig gemacht werden. Dr. Hemlock kommt dann da vorbei bei diesen zwei, die diese Todessternschützenhelme aufhaben. Weiß ich nicht, macht irgendwie keinen Sinn, aber egal. Und ja, genau, Hemlock sagt, ey, was ist hier los? Hemlock, auch ein sehr, sehr cooler Bösewicht, werde ich nochmal drauf eingehen. Aber was ich an ihm sehr mag, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist, dass er so schön ruhig ist. Also das mag ich an Star Wars Bösewichten sehr gerne. Also Thrawn in Rebels ist so, oder Tarkin, oder, ja, ich weiß nicht. Also, ja, Vader eigentlich auch, ja. Also es gibt, in den Sequels gibt's nicht viele gute Bösewichte, weil die immer halt am Schreien sind und die Kontrolle verlieren. Aber wenn Bösewichte irgendwie so ruhig sind und so mit ihrer ruhigen Art einen so mental fertig machen, so wie Tarkin das macht, der sagt nur, ey, du gibst mir die Pläne und du sagst mir, wo eure Basis ist und oder sonst zerstöre ich hier deinen Planeten. Und damit, ja, schüchtert er Leia so krass ein und da muss er nicht groß rumschreien. Und deswegen mag ich Hemlock sehr gerne und habe da so eine kleine Sympathie. Und diese Eröffnungsszene ist vielleicht auch dazu gedacht, um ihn so ein bisschen, um zu zeigen, wie grausam er eigentlich ist, ja? Oder zumindest wie hart. Weil er kommt da an und fragt, ey, was ist hier los? Und die sagen dann, die sind abgestürzt, sollen wir Hilfe schicken? Und dann sagt Hemlock, die sind so weit draußen, die sind eh verloren. Und dann hört man nur, wie die schreien um ihr Leben und wahrscheinlich gerade aufgefressen werden, sehr schmerzvoll. Und die hören sich das da schön an und Hemlock geht weg. Und ja, genau, das war's dann erstmal mit denen. Dann gehen wir rüber zu Omega und wir starten mit einem bildlichen Symbol, was noch einmal wiederkehren wird. Und zwar dieses Waschbecken oder dieser Wassernapf, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall dieser tropfende Wasserhahn, den wir ja immer eingeblendet sehen. Sehr schön filmisch irgendwie hat sich das angefühlt. Wir bekommen später auch nochmal so ein Symbol durch etwas anderes. Da gehe ich dann drauf ein, wenn das kommt. Und ja, genau, Omega chillt am Fenster, guckt raus, ist ja auch alleine. Wir sehen so, was sie da so macht in ihrer Zelle, ist es eigentlich ein Zimmer, aber für sie ist es ja die Zelle. Wir sehen an den Strichen an der Wand, dass sie schon 21 Tage da drin ist. Fand ich irgendwie lustig, weil das ja am 21. rausgekommen ist. Weiß ich nicht, ob das so gewollt war. Aber sie ist, also damit wissen wir, wie lang das jetzt nach Staffel 2 spielt, weil Staffel 2 hat ja damit aufgehört, dass sie gefangen genommen wurde. Das heißt, wir sind ungefähr 3 Wochen nach Staffel 2. Fand ich sehr schön, dass man das so gesehen hat. Und genau, Omega chillt dann da und dann kommt auch schon ihre Schwester da, diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, diese andere weibliche Klonfrau, dieser Doktor. Und die sagt, ey, wie geht's dir so? Und Omega sagt, ich fühle mich wie eine Gefangene. Und dann sagt die, ey, du musst dich hier nur dran gewöhnen und es wird alles super. Und dann sagt sie einen Satz, der nochmal oft wiederkehren wird und zwar sagt sie dieses, komm, wir haben viel zu tun. Und das sagt sie immer, wenn sie diese Tür aufmacht. Keine Ahnung, ich fand's ein bisschen lächerlich, aber naja, egal. Sie sagt erstmal, wir haben viel zu tun. Omega greift sich da ihren komischen Eimer, den sie immer mitschleppt. Und dann geht's los. Sie machen eine kleine Tour erstmal da durch diese Basis, ja, durch diesen Mount Tantus. Omega läuft an Crosshair vorbei und der sieht wirklich nicht so gut aus. Also er ist in Begleitung von noch ein paar anderen Klonen, die da durch diese Basis durchgeführt werden. Aber die sehen alle nicht wirklich in bestem Zustand aus und Crosshair auch nicht halt. Und ja, genau, Omega guckt auch noch so ein bisschen so, oh, da ist ja Crosshair. Aber sie müssen einfach an ihm vorbeigehen, ja. Also Omega darf ja eigentlich nicht mit ihm reden, irgendwie in Kontakt stehen und deswegen laufen sie erstmal aneinander vorbei und dann gehen die beiden eben da in dieses Labor, wo die ganzen Klone schon liegen und ja, genau, wo dann diese Frau den immer dieses Blut rausnimmt für diese Proben. Und dann sagt sie zu Omega, ich bräuchte auch eine Probe von dir. Omega ist erstmal so ein bisschen, ne? Ja, warum? Und dann sagt die aber, ey, das muss von allen gemacht werden, das ist ganz normal. Und ja, genau, dann entnimmt sie Omega eben das Blut aus der Hand, was irgendwie komisch war, weil, also aus unserer normalen Welt kennt man das ja eher, dass das eben am Arm rausgenommen wird, da wo dann die Adern irgendwie sind. Aber gut, bei Star Wars funktioniert es auch aus der Hand, naja. Und dabei unterhalten die sich so ein bisschen. Omega will natürlich so ein paar Sachen wissen, so von wegen, ey, du bist ja ein Klon, aber warum bist du eigentlich nicht auf Kamino? Und dann sagt die so, ich wurde einfach irgendwo anders hingeschickt, hier, Dr. Hemlock, für den arbeite ich jetzt. Und ja, genau, deswegen war mein Gebiet einfach nicht Kamino so. Und ja, dann sagt Omega auch, wie schön sie es findet, dass sie jetzt ja eine Schwester hat, weil sie ja ziemlich alleine ist da und da kann man das schon verstehen, dass sie so diese Verbundenheit hat. Klar, sie hat Crosshair, aber wie wir später sehen werden, hat der nicht die größte Lust auf sie. Deswegen kann man das gut nachvollziehen irgendwie. Und ja, genau, wir sehen sie erstmal einigermaßen glücklich so, ne? Sie muss dann diese Blutproben in das Labor bringen. Wir sehen diesen coolen Mechanismus, diesen Durchleuchter, mit dem sie eben gecheckt wird, bevor sie da eintreten kann. Das sehen wir auch nochmal öfter wieder. Und dann ist sie da und überbringt eben diese Proben an Nala Se. Nala Se kennen wir ja schon sehr lange. Zum ersten Mal vorgekommen in The Clone Wars, glaube ich. Mit der Lazarettstation da. Und die ist ja jetzt da, um an diesem geheimen Projekt zu forschen. Und das macht sie auch fleißig. Sie ist da am Rumhantieren mit diesen Blutproben an diesem Rad. Und da kommen wir auch schon zum weiteren cinematischen Mittel. Die Szenen im Zimmer von Omega werden immer eingeleitet mit diesem Wasser, mit dieser, wie soll man das nennen, mit diesem Waschbecken, mit dem tropfenden Wasser an. Und die Laborszenen werden immer mit dem drehenden Rad beendet. So ein bisschen wie die tickende Uhr. Das wird aber noch mehr in Folge 3. Also wichtig, so, ne? Deswegen werde ich da später nochmal drauf eingehen. Und ja, genau, Nala Se ist ein bisschen geschockt, als sie sieht, dass Omega eine Probe entnommen wurde praktisch. Und sie sagt, ey, das sollte eigentlich nicht gemacht werden. Und dann guckt sie sich um und nimmt diese Probe und zerstört sie tatsächlich. Packt sie irgendwie in den Drecksaal, der sich da unten befindet und dann ist erstmal so ein bisschen so, okay, was machst du? Und da sehen wir, Nala Se ist nicht wirklich, also ist nicht wirklich auf der Seite vom Imperium. Wir sehen sie nicht wirklich loyal. Sie arbeitet ja nur da, weil Dr. Hemlock ihr eben droht, Omega was anzutun, wenn sie nicht kooperiert. Deswegen muss sie das ja machen, diese Experimente. Und dann wird sie eben zerstört. Omega ist auch so ein bisschen verwundert. Und sagt dann erstmal, also begreift dann irgendwie diese Forschung, das ist was Besonderes, oder? Das ist nicht so, wie wir das auf Kamino gemacht haben. Und Alessia sagt, ja, da hast du recht, die Forschung ist wirklich was komplett anderes. Sie ist wirklich ziemlich dunkel und da solltest du, das ist nichts für dich so. Und ja, genau, dann unterhalten die sich noch so ein bisschen weiter über das Projekt. Und da wird dann zum ersten Mal erstmal dieses erwähnt mit dem M-Wert und da kann man als Star Wars-Fans ziemlich sicher auf den Midi-Chlorianer-Wert gehen und somit wird eben klar, das, was man auch schon vermutet hat, dass das Imperium eben versucht, die Macht künstlich in Klone einzuflößen, weil Palpatine eben versucht, für Episode 9 sich klonen zu lassen, weil Disney jetzt langsam erklären will, wie in Episode 9 Poe sagen konnte, somehow Palpatine returned. Das heißt, es wird eine Erklärung für Episode 9 gesucht, für was damals nicht erklärt werden konnte, weil, keine Ahnung, war keine Zeit. Und ja, genau, dann die reden da über dieses Projekt und Nala Se sagt auch, dass es bisher nicht erfolgreich war. Das ändert sich ja noch in der dritten Folge. Und dann geht es auch nochmal um die Versuchsobjekte praktisch, aber sie sagt nicht, was diese Versuche, also woran die Versuche gemacht werden. Sie sagt nur, dass es nicht die Klone sind, ja. Von denen kommt irgendwie nur die DNA, um zu gucken, ob man ob eben die Macht aufgenommen werden kann. Aber, also, ich könnte mir vorstellen, also, wenn man jetzt mal so denkt, was könnten die Versuchsobjekte praktisch sein? Es könnten zum Beispiel tote Jedi sein von der Order 66. Das wäre ja ziemlich pervers irgendwie, ziemlich krass. Dann die Macht wieder in tote Körper einzuhauchen. Also, ich weiß nicht, es könnte ja praktisch alles sein. Aber es sind nicht die Klone, das war interessant. Aber dann können sie sich gar nicht weiter unterhalten, weil dann kommt schon Hemlock rein und macht auch nochmal so ein bisschen Druck, so von wegen, ah ja, Omega ist hier. Ja, also dann würden, also deine Leistung wird wahrscheinlich gut bleiben, solange es ihr gut geht, oder? So ein bisschen von wegen, ja, also wenn du nicht mehr kooperierst, dann kann sich das hier auch ganz schnell ändern. Also er hat praktisch dieses Druckmittel und sie geht dann, also Nalassi geht dann und Omega wird praktisch allein gelassen. Und die guckt dann den noch so hinterher, da durch diese Glasscheibe, wie die eben dann diesen Bereich verlassen, weil Hemlock eben gesagt hat, ey, hier, na, das sehe ich, brauch dich. Wir sehen das drehende Blutrad und damit wird dann praktisch dieses Labor beendet, wie gesagt. Und dann sehen wir, wo Hemlock und Nala C hingehen in diesen geheimen Bereich. Wir sehen, wie sich eine Tür öffnet, überall stehen Klonkommandos, die wahrscheinlich die letzten Klone sind, die beim Imperium noch irgendeine Rolle spielen. Und ja genau, diese Tür öffnet sich und wir sehen diese ganzen Lichtschranken, also wir sehen dieses geheime Projekt ziemlich gut beschützt. Gehen durch diese Lichtschranken durch. Und gehen dann praktisch in diesen geheimen Bereich. Davon sehen wir aber noch nichts. Wir sehen erstmal Omega, was sie macht. Und zwar ist sie da unten in diesem Stall bei diesen Loka-Hunden, die ja da auf Tentis, also bei der Basis, dass sie da sind, diese Monster fernzuhalten, die in Schach zu halten, weil die die irgendwie abhalten können. Das ist ja auch so ein, also Hunde sind ja auch irgendwie, können ja auch helfen, Wölfe abzuhalten, zum Beispiel Schäferhunde bei Schafsherden und das macht ja auch Sinn. Wir sehen die mit so einem Sender verbunden, das heißt, mit diesem Sender kommen die immer irgendwie zu dieser Basis zurück in ihren Stall, kriegen ja praktisch ihr Essen. Ihnen geht's nicht wirklich gut so, also wir sehen, das sind jetzt nicht die besten Umstände da, aber Omega kümmert sich ganz gut um die, die hat wahrscheinlich da noch das größte Herz. Wir sehen, wie sie eine Verbindung zu einem besonderen von diesen Hunden hat. Er hatte auch einen Namen, aber den weiß ich gerade nicht mehr. Und wie er dem praktisch, nee, wie sie dem praktisch wirklich ihr eigenes Essen gibt, wo wir Omega schon sehr hilfsbereit sehen, was wirklich sehr interessant ist, dass sie wirklich komplett diesen guten Charakter hat. Sie sagt, ey, dein Futter, ich verstehe hier, du hast keinen Bock drauf, ich habe dir was von meinem mitgegeben. Und der isst das dann auch ganz gerne, also bekommt dann Appetit so. Und Omega sagt, nächstes Mal bringe ich dir mehr mit. Und ja, dann geht Omega wieder zurück praktisch, also aus dem Stall raus. Und zwar in den Zellentrakt, also es sind eigentlich wirklich Zellen von den Klonen, also von den anderen Klonen, sie ist ja auch ein Klon, aber von den erwachsenen Klonen. Und da sieht man nochmal, denen geht's wirklich scheiße. Aber sie ist nicht da, um sich mit den Klonen zu verabreden, sondern um sich mit Crosshair zu treffen. Crosshair hat da so ein bisschen was dagegen, aber Omega kommt trotzdem, weil sie muss ja gucken, wie es ihm so geht. Crosshair hat auch irgendwie eine besondere Zelle, also die ist so am Ende vom Gang, so in der Mitte. Und wir sehen, wie gesagt, dass Crosshair keinen Bock auf sie hat. Also Omega ist voll freundlich, sagt so, ey, ich wollte schon voll viel früher kommen und so. Aber Crosshair sagt, ey, du solltest nicht hier unten sein. Er hat auch gar keinen Bock irgendwie mit ihr diese Flucht zu planen. Also Omega hat schon den Plan irgendwie, ich will hier fliehen. Aber Crosshair sagt, das mit der Flucht klappt nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt keine Flucht, sagt er. Und genau, er ist so ein bisschen in dieser Rolle, es soll alles so bleiben, wie es ist. Es ist zwar scheiße, aber du kannst eh nichts dran ändern. Omega ist noch so hoffnungsvoll, sagt, ey, es muss doch irgendeine Schwachstelle geben, aber er sagt nein. Und dann zerstört wirklich jede Hoffnung von Omega, indem er wirklich alles zunichte macht. So, sie sagt dann hier, Emery, der weibliche Klon, die Doktorin, nee, hört sich irgendwie komisch an, egal, die kann uns helfen, weil die ist ja auch ein Klon und sagt Crosshair, was ja auch richtig ist, Nur weil sie ein Klon ist, heißt das nicht, dass sie auf deiner Seite ist. Nicht jeder Klon ist dein Verbündeter. Und er sagt auch, dass sie vielleicht so ein bisschen zu leicht vertrauen würde, ne? Und da sehen wir diese besondere Beziehung zwischen den beiden, also was auch ihre Charaktere widerspiegelt irgendwie, weil Crosshair sagt, du vertraust zu leicht und Omega sagt, du vertraust zu wenig und irgendwie haben sie ja beide recht, indirekt. Dann sehen wir etwas sehr Interessantes, was ich wirklich sehr tragisch finde, und zwar wie Crosshair am Zittern ist. Und das ist ja für den Scharfschützen der Klone sehr, sehr tragisch. Das könnte einerseits daran liegen, dass er gerade in einer mental sehr anstrengenden Lage, Phase ist. Vielleicht ist ihm auch kalt, keine Ahnung. Es könnte aber auch daran liegen, dass die Fähigkeiten jetzt langsam zurückgebildet werden praktisch. Also eigentlich sollten ja die Klone nach dem Krieg keine Rolle mehr haben. Und da braucht die, also da brauchen sie auch eigentlich ihre Fähigkeit nicht mehr, deswegen, keine Ahnung. Kann es ja sein, dass das in der Genetik so veranlagt ist, keine Ahnung. Und ja, Omega bemerkt das auch und guckt so ein bisschen traurig, so, ne? Und ja, Crosshair schickt sie dann weg und sie geht dann auch erstmal, also lässt ihn praktisch in Ruhe, merkt, ey, dem geht's vielleicht gerade wirklich nicht gut und verlässt dann da auch diesen Trakt wieder, sagt dann einmal noch zum Schluss, es gibt einen Fluchtweg und ich werde ihn finden. Aber wie gesagt, Crosshair will davon nichts hören. Das ändert sich noch, aber jetzt erstmal ist da noch nichts. Genau, dann sehen wir einen Szenenwechsel wieder. Wir sind wieder in Omegas Zimmer, in ihrer Zelle. Wir sehen wieder das Waschbecken. Wir sehen, wie sie einen Strich an ihre Strichliste am Fenster reinritzt. Es scheint irgendwie Nacht zu sein. Also ist es auf jeden Fall nicht morgen, weil Emery kommt nicht rein, um ihren tollen Satz zu sagen. Und sie ist ihre Puppe. Wir sehen, sie hat diese Puppe am Flicken, ja, sie hat sich aus dem Stall so ein bisschen Heu mitgenommen, sie hat sich ja da diese Heu-Strohpuppe gebastelt, die so ein bisschen aussieht wie, wie heißt das Ding von Wrecker nochmal? Wrecker hatte ja auch so eine Puppe, die er dann an Omega geschenkt hat. Aber, ja, genau, dann, wir sehen, wie sie diese Puppe am Fixen ist praktisch, weil es der nicht so gut zu gehen scheint mit dem geklauten Heu. Und dann guckt sie in den Nachthimmel auf den Mond, weil sie eben nicht schlafen kann anscheinend. Dann sehen wir noch so einen kleinen Blick ins Labor. Wir sehen, wie sich das Draht mit dem Blut wieder einmal dreht. Und dann sehen wir einen Zeitsprung, der mir beim ersten Gucken gar nicht so richtig aufgefallen ist. Und zwar sehen wir wieder die Zelle, wieder den Wasserhahn, der am Tropfen ist. Aber wir sehen an zwei Faktoren im Bild, dass deutlich Zeit vergangen ist. Und zwar einmal an der Strichliste am Fenster von Omega, weil da sind, ich habe es nicht genau gezählt, aber da sind auf jeden Fall einige Striche dazugekommen. Das sind auf jeden Fall deutlich mehr jetzt als 21. Und Omegas Haare sind auch länger geworden. Also sie hat jetzt praktisch hinten, hat sie so einen kleinen Zopf jetzt schon sich gemacht. Und sie sieht auch generell irgendwie älter aus und erwachsener. Sie hat zwar immer noch diese Puppe in der Hand, aber ich weiß nicht, irgendwie hat man gesehen, dass da so ein Wachstumsprozess stattgefunden hat. Es ist trotzdem alles wie immer, also es hat sich eigentlich nichts verändert. Emery kommt rein, sagt, wir haben heute viel zu tun. Omega packt ihre Puppe mit ein in ihren Eimer und die beiden gehen dann eben zusammen wieder durch das Labor, machen ihre kleine Tour. Sie kommen wieder an Crosshair und ein paar anderen Klonen vorbei. Die sehen immer noch nicht wirklich gut aus, also es ist wirklich eigentlich alles gleich geblieben. Crosshair, also es sieht wirklich einfach, also wenn jemand so richtig krank ist, dann hat er ja auch so eine ganz andere Körperhaltung. Und Crosshair geht da so geknickt, also die werden ja nicht gefoltert oder so, aber die haben ja schon nicht die besten Lebensumstände da, also die sind da in diesen Zellen, das sieht irgendwie sehr kalt und ungemütlich aus und ja, das sieht man auch an ihrem Aussehen, Und ja, genau, dann geht's wieder ins Labor. Omega kriegt Blut abgenommen. Nala Se zerstört das Blut. Wir sehen ein Close-up auf das Rad, wo die anderen Blutproben irgendwie miteinander vermischt werden. Keine Ahnung, was da abgeht. Omega ist wieder bei ihren Tierfreunden im Stall und schüttet Futter in ihre, keine Ahnung, wie nennt man das, in ihre Boxen rein. Das scheint irgendwie so ihr Nebenjob da zu sein, also so, sie scheint so, also sie hat ja nicht wirklich viele Aufgaben, also sie bringt immer dieses Tablett und dann wurde vielleicht noch gesagt, ey, mach hier das im Stall, vielleicht hat sie sich das selbst ausgesucht, weil man braucht ja irgendeine Beschäftigung, ich meine, der Tag ist lang, Emery sagt immer, wir haben viel zu tun, aber ich weiß nicht, so viel ist da jetzt nicht zu tun. Wir sehen wirklich in dieser Folge immer sehr diesen eintönigen Ablauf und ja, wir sind auch, also der Titel der Folge ist ja Gefangen und ja, Omega ist gefangen, aber wir sind irgendwie mit ihr gefangen, weil wir sehen ja wirklich nur Omega. Wir sehen ja nichts anderes. Das hat mich beim ersten Schauen tatsächlich auch so ein bisschen gestört, weil es ist wirklich eigentlich ziemlich langweilig. Aber die Folge muss uns das ja erzählen, es muss ja langweilig sein, weil, ja, so ist halt ihr Alltag da. Und, ja, genau. Wir sehen aber eine kleine Veränderung und zwar hat ihr Hundefreund da, Betcher heißt der, ich habe es gerade mal kurz nachgeguckt, der hat eine Verletzung und dann sagt sie zu diesem Druiden da, ey, wir müssen den irgendwie heilen und der Druide sagt ganz egoistisch, ich bin kein Sanitärdruide, ich bin kein Medizindruide, ich kann mich darum jetzt nicht kümmern, ich bin darauf nicht programmiert und dann geht er wieder weg. Also er, ja, genau, ist voll der Arsch, so. Und Omega kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, ja, dass es da jetzt diesem Tier so schlecht geht. Und dann sieht sie da dieses Medikit, was da an der Wand hängt und nimmt daraus dieses Desinfektionsmittel, pinselt das ein bisschen auf die Wunde drauf und kümmert sich eben da um diesen Hund, was wirklich auch nochmal ihre sehr freundliche und ja, ihre Art, sich um andere zu kümmern, ihre Hilfsbereitschaft und so ihr Mitgefühl mit anderen Lebewesen. Und wenig später erzählt sie auch dann Crosshair von ihrem heutigen Tag, so mit Badger, wie sie ihn verarztet hat. Crosshair hat immer noch keinen Bock und grätscht sogar richtig aggressiv in ihre Erzählung rein und sagt dann, Hast du irgendein Ziel? Worauf willst du hinaus? Und dann sagt Omega, ja, ich will halt ausbrechen. Und dann sagt Crosshair, dann konzentrier dich darauf und vergiss irgendwelche Hunde, vergiss alles andere, vergiss auch mich und hau doch einfach ab. Und dann sagt Omega, ich werde nicht ohne dich fliehen. Und, wie heißt er nochmal? Crosshair sagt dann, ich bin nicht wie sie, sagt er. Also damit meint er eben die anderen Mitglieder der Bad Batch. Ich würde dich zurücklassen. Omega sagt, nein, das glaube ich nicht. Aber er sagt, ich bin nicht dein Bruder, so wie sie es sind. Also er separiert sich wirklich komplett von Omega. Und wir sehen das auch an ihrem Gesichtsausdruck. Das gefällt ihr nicht wirklich. Sie bleibt trotzdem bei ihrer Meinung, ich lasse dich nicht im Stich. Das zeigt sie wirklich charakterlich sehr stark. Ja, Crosshair geht's nicht gut, aber er ist schon sehr abweisend. Er hat diesen Charakter und das passt auch zu ihm, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, er ist sehr abweisend. Das merkt er vielleicht dann auch, weil er hält Omega nochmal auf, als sie eigentlich schon gehen will. Sagt dann nochmal so ein bisschen netter, geh kein Risiko für mich ein, was er ja eigentlich damit ausdrücken wollte, nur hat es ja so ein bisschen aggressiv gesagt, aber Omega sagt, ich werde dich hier mit mir rausholen. Ja, ich gehe nicht ohne dich. Dann sehen wir sie wieder bei Nacht den Mond angucken mit ihrer Puppe am Chillen. Wir sehen wieder den tropfenden Wasserhahn. Es ist alles wie immer. Es ist langweilig. Wir sehen noch einmal das Labor und dann sehen wir einen Black Screen. Und wir haben praktisch so einen Cut. Und das war in Star Wars, das haben wir bisher noch in keiner Serie gesehen. Sonst war das immer der Abspannmoment. Und ich war wirklich ganz kurz so, war es das jetzt schon? Aber nein, das war es nicht. Es ist ein sehr cooles stilistisches Mittel, wie ich finde. Hat mir sehr gut gefallen. Das sehen wir, glaube ich, zweimal in der Folge. Aber ja, genau, es hat mich kurz überrascht. Wir sehen Omega schlafen und auf einmal kommt jedoch das Inspektionsteam rein. Und zwar sind das zwei Klonkommandos, die ihr ganzes Zimmer auf den Kopf stellen, was nicht wirklich viel ist. Einer schüttet ihren Eimer aus mit dem Essen und sie gucken unter dieses Waschbecken, mehr ist da ja auch nicht. Der eine bemerkt natürlich, dass Omega ihr Kuscheltier da mit hat und dachte ich erst so, okay, also die werden ja jetzt nichts gegen diese Puppe haben, aber die behandeln das Ding, als wäre es explosiv, also die sagen, persönliche Gegenstände, das geht ja mal gar nicht, das wird ja sofort erstmal konfisziert und da sehen wir sofort wieder diese, also da haben wir sofort wieder alle Sympathie mit Emery verloren, also mit dem weiblichen Klon, weil ja, also dieses wirklich so unnötig Omega, dieses Dings da jetzt wegzunehmen. Ich meine, sie hätte ja auch ein Auge zudrücken können. Macht sie ja später noch, ne? Aber ja, keine Ahnung, fand ich ein bisschen unnötig. Sie sagt wieder ihren Satz. Wir haben viel zu tun. Etat geht los. Omega startet erstmal sehr aggressiv in den Tag rein, sehr niedergeschlagen. Ja, wir leiden mit ihr, auch wenn es nur das Tier ist. Und ja, aber wir gehen erstmal weg von den beiden, und zwar wieder zu Nalase und Dr. Hemlock. Die kommen wieder aus dem Labor raus, also wir sehen es noch nicht von innen. Die Laserschranken schließen sich hinter ihnen und sie reden so ein bisschen ominös über dieses Projekt. Der Imperator wird sich freuen, der Transfer ist gelungen. Wir haben aber immer noch sehr viel zu tun mit dem M-Wert und sie machen da so ein riesiges Geheimnis irgendwie draus und reden da eben so ominös drüber. Und, ja, genau, er macht ihr dann weiterhin so ein bisschen Druck. Der Imperator ist nicht so verständnisvoll wie ich. Eine sehr schöne Referenz zu Episode 6, wo Vader ja zu Moff Gedderoth bei seinem Besuch auf dem zweiten Todesstern sagt, der Imperator verzeiht nicht so leicht, wie ich es tue. Und Hemlock macht eben auch Nalase so ein bisschen Druck mit dem Imperator. Weiter natürlich auch mit Omega so von wegen, ey, ihr wird es nicht gut ergehen. Und ja, genau, dann sehen wir hier nochmal Omega in ihrem Stall, also sie ist wieder bei den Loka-Hunden, sie hat dann da ein bisschen Stress mit dem Droiden, weil es wird gesagt, der soll liquidiert werden, also er soll eingeschläfert werden, keine Ahnung warum, es geht ihm ja wieder gut, das sagt Omega auch, wird von dem Droiden weggeschleppt, aber sie wehrt sich dagegen und klaut eben dieses Datenpad und ja, dann hat sie so einen kleinen Kampf eben mit dem Droiden, der schlägt sofort Alarm, holt den Energiestab raus und wir sehen einen sehr schlauen Move von Ahsoka und zwar lässt Ahsoka von Omega, sie lässt diese Kiste runterfallen und der Droide wird eben eingequetscht. Er bewegt sich noch so ein bisschen, aber dann nimmt sie nochmal diesen Elektrostab und brutzelt ihn eben weg. Und dann sieht es erstmal so aus, als hätte sie ihre Gefahr gelöst. Sie befreit sogar ihren Loka-Hund-Freund, macht sein Armband ab, öffnet die Tür und sagt, renn raus, du bist frei. Und dann gab es einen sehr, der Moment hat mich so ein bisschen erschreckt. Also dieser Badger rennt raus. Wir sehen Omega in der Nahaufnahme und dann sehen wir mit kühler, kalter Stimme von hinten Hemlock sagen, so, brechen wir also die Regeln? Da habe ich mich schon so ein bisschen erschreckt. Omega erschreckt sich natürlich auch. Hemlock hat alles mit angesehen und das macht natürlich gar keinen guten Eindruck. Und er sagt auch zu Emery sofort, ey, ihre Privilegien müssen auf jeden Fall runtergebrochen werden. Ihr darf es nicht mehr so gut gehen. Aber zu Omega sagt sie nochmal im Detail, damit hast du ihm nicht geholfen, weil der kennt das nur so, der braucht sein Essen von hier, der kann da draußen in der Wildnis nicht alleine überleben, der muss in der Nacht hier drin sein, weil sonst wird er von dem Monster getötet. Durch deine Leichtsinnigkeit hast du ihn praktisch getötet, hast du ihm auf dem Gewissen und macht ihr voll das schlechte Gewissen, was so unnötig ist, weil es stimmt nicht, wie wir später sehen. Wir sehen ja, wie Badger überlebt. Aber ja, genau, er versucht das so ein bisschen als Druckmittel für sie zu benutzen, geht dann, sagt zu Emery, wie gesagt, hier, ihre Dings müssen verringert werden, sie darf nicht mehr so viele Freiheiten haben, Omega versucht dann auch nochmal sich so ein bisschen zu wehren, sagt, es muss mir gut gehen, weil sonst kooperiert Lanase nicht mehr, aber dann sagt, habe ich gerade Lanase, Nalase heißt die ja, Aber dann sagt Hemlock, ja, aber wenn ich zum Beispiel deinem Freund Crosshair wehtun würde, das würde Nalase ja nicht jucken. Und dann wird natürlich Omega erstmal erschreckt, sagt so, nein, du darfst doch Crosshair nichts antun. Aber dann sagt Hemlock, doch werde ich, wenn sich dein Verhalten hier nicht bessert. Und dann geht er und Omega wird von Emery zurück in ihre Zelle gebracht. Und dann sehen wir als letzte Einstellung aus der Folge, wie Omega noch einmal in ihrer Zelle sitzt. Emery kommt rein, es ist Nacht. Sie will nicht mit ihr reden, was verständlich ist. Aber wir sehen, wie Emery anscheinend ihr Herz zurückgewinnt und die Strohpuppe wieder hinten bei ihr reinlegt. Das heißt, sie hat begriffen, ey, das tut ihr nicht gut und vielleicht sollten wir doch nicht so streng sein. Ich meine, sie ist ja meine Schwester. Und sie geht dann wieder und Omega hat ihre Strohpuppe zurück, genießt mit ihr die Nacht, schaut aus dem Fenster und dann sehen wir noch einmal Badger, der in der Nacht quicklebendig und vielleicht sogar fröhlich auf dem abgestürzten Shuttle sitzt und irgendeinen Schrei abgibt, ja, den die Loka-Hunde eben abgeben. Und dann ist die erste Folge auch schon rum. Sie war schon langweilig, das kann man sagen, aber wie gesagt, das musste so sein. Positiv auf jeden Fall, The Bad Batch und Star Wars Animation generell sah noch nie so gut aus. Wir haben allein auch vom was im Bild passiert, so viele coole Sachen, das gefällt mir so gut. Und auch von Animation einfach sieht das top aus, also da gibt es gar keine Kritik daran. Von der Handlung, da war halt noch jetzt noch nicht so viel. Wir hatten cool dieses Projekt angekündigt, das hat mir gefallen. Das wird ja später nochmal ausgebaut. Ich fand es schade, dass wir nichts von der Bad Batch gesehen haben. Das ist eine Entscheidung von den Serienmachern. In der ersten Folge konzentrieren wir uns komplett auf Omega. Aber ja, genau. Wir können ja mal mit Folge 2 weitermachen. Da haben wir ja dann was von der Bad Batch bekommen. Folge 2 heißt Wege ins Unbekannte und da haben wir jetzt das andere Extrem und zwar sehen wir nur 100% hier 100% von Wrecker und Hunter, aber nichts von Omega und ich werde am Ende nochmal drauf eingehen, aber interessant diese zwei Extreme zu haben, also 100% davon, 100% davon, aber ja, Wege ins Unbekannte, ich würde sagen, wir gehen rein. Zum Anfang der Folge sind wir auf einem für uns noch unbekannten Planeten bei den Durans. Das ist diese Spezies mit den Hörnern und die sind gerade dabei, einen ihrer Leute eben, keine Ahnung, zu verhören. Diese Königin da schickt ihn ja das Loch runter und dann sehen wir erstmal da so eine kleine Machtdemonstration. Wir haben auch diesen Typen aus der vorherigen The Bad Batch Staffel wieder, der ja da von den Pikes sein Horn abgeschlagen bekommen hat. Das sehen wir jetzt hier. Er hat ein Horn weniger. Und dann sehen wir Hunter und Wrecker zum ersten Mal, wie sie eben einen Pike reinführen. Anscheinend ein Auftrag von den Durans, von dieser Lady da, die auf dem Thron sitzt. Der Typ kriegt sein Horn wieder zugeworfen von Hunter. Und ja, genau, sie übergeben den praktisch und wollen dafür eine Information. Und zwar wissen die anscheinend, wo Omega ist. Oder sie wissen eine gewisse Information, die für die beiden sehr wichtig ist. Und deswegen haben sie diese Mission erledigt. Und genau, sie geben ihnen dann diese Information. Wir haben erst Angst, dass diese Lady da diesen Schild wieder deaktiviert. Aber sie fährt dann doch nur diese Brücke aus, dieser Typ übergibt dann da diese Information. Und zwar haben die Informationen über ein geheimes Labor von Hemlock und wissen nichts Näheres, aber das ist so diese Information, die die beiden kriegen. Und dann steigen die in die Marauder und verlassen diesen Planeten mit dieser Information für dieses geheime Labor. Sie sind im Hyperraum und wir sehen eine sehr schöne melancholische Einstellung, wo Hunter so ein bisschen in Erinnerung schwelgt und wir sehen neben ihm die Brille des toten Tech und wie er guckt auf diese Puppe, die ich ja erwähnt hatte von Wrecker und man hat irgendwie das Gefühl, dass sie sehr alleine sind, also nicht mal Echo ist ja da, der ist ja mit Rex unterwegs, sie sind jetzt nur noch zu zweit Und die beiden werden auch kurz erwähnt. Aber Hunter sagt, das dauert mir zu lange, bis die hier sind. Wir machen die Mission alleine, weil Omega wartet schon so lange. Ich will sie nicht länger warten lassen. Also er hat wirklich komplett dieses Vaterdenken jetzt, sehr interessant. Er will sie wirklich um jeden Preis zurückbekommen, so schnell wie möglich, kann man ja auch verstehen. Und genau, die landen dann da auf diesem Planeten. Wir bemerken, es kann nicht Hemlocks aktuelles Labor sein, weil der Planet sieht anders aus. Sie landen auf einem sehr interessanten Dschungelplaneten, erkunden den so ein bisschen. Und da ist auch wieder das, was ich gesagt hatte, vom Bildlichen her sehr schön. Also ganz unterschiedliche Pflanzen. Das Bild ist wirklich voll mit allen möglichen Kreaturen. Wirklich sehr, sehr schön. Die beiden machen sich auf die Suche und erkunden so ein bisschen ihre Gegend und stoßen dann auf das zerstörte, riesige, auf diese Ruine, die da ist, überwachsen. Und Wrecker sagt so ein bisschen scherzhaft, das ist Hemlocks Büro, Labor, Büro. Und wir sehen eben, dass das auch zerstört wurde vom Imperium, also praktisch eine imperiale Einrichtung, die zerstört wurde. Warum, erfahren wir später noch in der Folge. Auch durch orbitalen Beschuss, wie bei Kamino. Und ja, genau, die wollen sich dann erstmal so noch so ein bisschen die Gegend angucken, weil vielleicht gibt es ja Informationen irgendwie, wo das Labor jetzt hingelegt wurde. Und dabei stoßen die beiden eben auf diese beiden Klone, auf die jungen Klone, die ja da auf diesem Planeten festsitzen praktisch, die sich da auch gut auskennen. Ich habe erst nicht gecheckt, dass es Klone sind, also es wird gesagt, das sind Rags und ich dachte erst, damit meint sie normale Menschen, weil die sagen, also keine Ahnung, sahen jetzt nicht wirklich aus wie Klone, aber nein, es sind wirklich Klone von Jango Fett in der jungen Version. Und die unterhalten sich dann so ein bisschen, sagen, also die beiden, Hunter und Wrecker müssen erstmal klar machen, wir sind nicht vom Imperium, weil die beiden sind auch anti-imperial eingestellt. Und die fragen dann eben sofort, habt ihr irgendwie was von Omega mitbekommen, ein weiblicher Klon, kennt ihr die vielleicht? Und dann sagen die beiden, nee, aber unser Dritter der Runde, könnt ihr was wissen, Mox heißt der, wir können euch mal zu dem hinbringen. Und dann machen die sich auf den Weg zu diesem Mox. Und dann auf dem Weg kriegen sie den ersten Kontakt mit diesen Schlangenlianen, diese Erschaffung des Imperiums, weswegen der Planet zerstört werden musste, oder zumindest diese Einrichtung, also warum der Planet verlassen werden musste. Das Imperium hat diese Schlangenlianen gezüchtet, um, keine Ahnung, eine Waffe zu haben, aber sie haben die Kontrolle verloren und die haben dann den Planeten übernommen. Wir sehen diese Schlangenlianen sehr aggressiv und vor allen Dingen auch sehr aggressiv reagierend auf Blasterfeuer, das wird ja später nochmal krasser, aber aufs Erste entkommen die denen. Und kommen dann da eben bei Mox an, bei dem Dritten der Runde, in deren Höhle. Der sieht auch nochmal so ein bisschen anders aus. Nicht so wie so ein Klon eigentlich, aber na gut. Und dann geht's um das Thema Omega. Also Hunter sagt wieder, ey, hier, wir suchen ein Mädchen. Hemlock hält sie fest. Und Mox sagt, ich kenne dieses Mädchen nicht, aber ich kenne Hemlock. Das war tatsächlich seine Institution hier, aber die Truppen wurden abgezogen und wir sind schnell geflohen, bevor das dann hier bombardiert wurde über den Orbit durch die Sternzerstörer. Und dann bietet Hunter eben an, dass sie die drei vom Planeten runterkriegen können, weil die haben ja keine Möglichkeit irgendwie zu fliehen, weil alle Schiffe vom Imperium wurden ja mit zerstört oder wahrscheinlich wurden rausgeflogen und deswegen sitzen die ja auf der Dschungelwelt fest und da kann man ja, also da ist der Alltag wahrscheinlich auch sehr eintönig und die wollen aber halt noch herausfinden, ob Omega tatsächlich hier war und wo sie jetzt ist, wo Hemlock jetzt ist, wo diese Institution jetzt ist. Und das wollen sie eben herausfinden durch diese noch gespeicherten Daten, die es in der Basis gibt. Und dann wollen Wrecker und Hunter eben, dass die dahin führen. Aber Mox sagt sofort, das ist zu gefährlich, überall Schlangenlianen, lebensgefährlich, das können wir nicht machen. Aber nur dieser eine junge Klon sagt, ich komme mit, ich kenne mich ja da aus, das ist sicherer. Die anderen beiden sagen, ey, das kann doch nicht sein, das kannst du nicht ernst meinen, du wirst sterben. Aber er sagt, nein, nein, das passt schon, wir müssen doch denen helfen. Das sind ja unsere Brüder. Und damit haben sie ja recht und das fand ich sehr cool, dass er eben diese Entscheidung getroffen hat. Und die machen sich dann eben auf, erstmal zur Marauder, um eine Energiequelle zu holen, in der Form von Gonki, dem Gonktroiden von der Bad Batch, der ja eigentlich eine laufende Batterie ist, den sich Wrecker auf den Rücken schnallt, was ich sehr lustig fand. Genau. Und dann machen sie sich auf den Weg zu Hemlocks altem Labor, zu der Ruine. Und das sieht wirklich sehr, sehr krass aus. Also alles verwuchert, verwachsen. Es ist Nacht, weswegen auch sehr gruselig ist alles. Also man sieht noch nicht den großen Angriff, aber es sind wirklich überall diese Lianen. Es ist alles irgendwie am Leben da, alles keucht und fleucht und man hat die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl. Also es ist so dieses Gefühl von wegen, hinter jeder Ecke könnte die Gefahr lauern. Sie machen sich auf den Weg zu diesem Schaltpult, aber sie schaffen es nicht, ohne eben die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Die Schlangenliane packt zu und ergreift erstmal diesen jungen Klon, zieht ihn an die Decke. Die beiden anderen, also Wrecker und Hunter, schaffen es, ihn frei zu schneiden mit dem Messer. Aber dadurch werden natürlich alle anderen Schlangenlianen auch aufgeweckt. Und das Chaos beginnt irgendwie. Da sind noch diese kleinen rumlaufenden Teile, die irgendwie immun sind gegen Blasterschüsse, was auch krass war. Oder das sind irgendwie auch diese Schlangenlianen, ich habe es nicht ganz gecheckt. Die müssen erstmal wegrennen, sie müssen so schnell wie möglich an dieses Schaltpult kommen. Und während die verzweifeln, überlegen die anderen beiden tatsächlich, das Schiff zu stehlen von der Bad Batch, also die Marauder praktisch. Wir haben es ja in Staffel 2 schon mal gestohlen gesehen bekommen, das war ein großer Verlust und da dachte ich erstmal, das kann doch jetzt nicht wirklich deren Ernst sein. Also ihr seid doch auch Klone. Wie könnt ihr denn euren Bruder, also erstmal euren Kollegen da, aber auch eure Brüder halt generell im Stich lassen? Der eine sagt das schon richtig, dann wären die ja kein Deut besser als eben das Imperium, die die zurückgelassen hat. Aber ja, sie gehen erstmal, sie sagen erstmal, wir gucken uns erstmal das Schiff an, ja. Also sie haben noch nicht diese Entscheidung getroffen, wirklich damit wegzufliehen, die anderen im Stich zu lassen, es eben zu stehlen. Das wird ja später auch nochmal wichtig. Aber wir sind erstmal zurück bei Hunter und Wrecker und dem anderen jungen Klon. Sie sind in einer sehr schwierigen Lage, weil sie werden eben verfolgt. Sie haben das Interesse der Schlangenlianen auf sich geweckt. Sie schaffen es jetzt aber doch wieder so ein bisschen geheimnisvoll, da alles zu machen, leise, ohne groß die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Also irgendwie haben sie sie erstmal aufs Erste abgehängt. Sie sind dann da bei diesem Steuerpult, stöpseln Gonki an, um diese alten Informationen anzuzapfen, wo denn jetzt vielleicht das neue Labor liegen könnte. Und ja genau, die übertragen das da auf dieses Datenpad, das dauert auch ein Weilchen und währenddessen geht es weiter mit den Schlangenlianen, aus dem Wasser kommt irgend so ein Viech raus, von überall kommen diese riesigen Arme und das ist nochmal eine größere Schwierigkeit, weil sie ja jetzt ja eben im Wasser sind, also die haben wieder Probleme, währenddessen sind die anderen beiden bei dem Marauder angekommen, schließen den Eingang kurz und betreten das Schiff, sind so ein bisschen geflasht, so von wegen, boah, krass, sowas wollte ich schon immer fliegen, das Schiff hat ja einiges mitgemacht, der eine sagt auch, oh, ein DC-17, glaube ich, heißt das Ding, das ist der typische Blaster der Klone gewesen, also zum Beispiel die Blaster, die Rex benutzt, das sind auch die, und Hunter hat die ja, glaube ich, auch, oder alle Mitglieder der Bad Batch haben so einen, ich weiß es nicht. Die sind gerade am Verzweifeln, weil wirklich von überall diese Schlangenlianen sind. Sie haben die Übertragung geschafft, also das ist abgeschlossen. Jetzt müssen sie nur noch lebend rauskommen und wir sehen wirklich die finale Form dieser Schlangenlianen. Ich weiß nicht, ob das wirklich dasselbe ist, aber wir sehen dieses krakenähnliche Ding, was auch so ein bisschen Sarlacc-mäßig war. Also wir sind wirklich in einer erstmal hoffnungslos aussehenden Lage, aber dann sehen wir ganz plötzlich, wie die beiden in der Marauder angeflogen kommen, um sie zu retten. vom Aufbau der Spannung wäre es vielleicht irgendwie cooler gewesen, wenn man es so ausgesehen lassen hätte, als wenn die das wirklich stehlen würden, damit man noch mehr so dieses Gefühl hat von wegen, ey, die sind jetzt wirklich am Arsch, was soll noch passieren? Aber ja, genau, die retten die dann eben, also kommen erstmal angeflogen, gerettet sind sie noch nicht und lassen diese Seile runterfliegen. Die Bad Batch unten, also Wrecker und Hunter und der ja, jugendliche Klon haben einiges zu tun, schießen sich den Weg frei und werden dann hochgezogen an diesen Seilen. Aber dann streckt der Kraken oder der Boss der Schlangenlian, keine Ahnung, was das Ding war, seine Fühler ganz weit aus, umschlingt die Marauder und zieht sie langsam runter. Und dann sehen wir erstmal dieses geöffnete Maul und das ist schon wirklich sehr Fluch der Karibik krakenmäßig mit diesen Zähnen, die dann da nach dem Marauder schnappen und wir sehen nicht mal das Innere, die feuern in die Öffnung, aber es bringt alles nichts, selbst ein Thermaldetonator von Wrecker bringt nichts und dann müssen die beiden die komplette Sprengsatzkiste der Bad Batch da reinfeuern, um da erstmal irgendwas anzurichten. Also das ist schon wirklich ein sehr mächtiges Ding. Aber sie schaffen es tatsächlich und lassen den Schlangenlian-Boss, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, implodieren und er lässt von der Marauder ab und sie können eben fliehen. Und genau, dann werden sie hochgezogen, wir sehen einen Schnitt in den Hyperraum rein. Hunter guckt, wie am Anfang der Folge, so ein bisschen da vorne in den Pilotentrakt rein, aber dieses Mal ist er so ein bisschen glücklicher, weil sie haben so ein bisschen Leben wieder an Bord. Das vermisst er vielleicht auch so ein bisschen als Vaterrolle für ein Kind, was er nicht mehr hat gerade. Und dann erzählt er den dreien, wie es für sie weitergeht. Und zwar sagt er, wir bringen euch an einen schönen Ort mit netten Menschen, wo ihr neu anfangen könnt. Damit meint er natürlich Pabu, diese Insel oder den Planeten. Ich weiß nicht, was Pabu genau war. Aus Staffel 2, wo ja alles irgendwie schön und friedlich war. Und wo er die Bad Batch eigentlich auch hinziehen wollte, bevor dann Omega vom Imperium wieder mitgenommen wurde. Und wir erfahren erstmal, dass die beiden durch diese Daten jetzt noch gar nicht die richtige Position haben, sondern nur die Richtung. Und da habe ich auch schon wieder die Augen verdreht und dachte mir so, Alter, ich hoffe wirklich, dass nicht erst in der letzten Folge wir wieder so eine Art Reunion haben, sondern dass so ab der Hälfte die wieder vereint sind. Weil es ist die letzte Staffel und ich wünsche mir irgendwie nochmal so ein bisschen Bad Batch Abenteuer vereint, weil ich habe schon, ja, es war cool, Hunter und Wrecker wieder zu sehen, aber ich habe gemerkt, es fehlt ein Echo, es fehlt vielleicht auch ein Rex, der dabei ist, es fehlt Omega, es fehlt Crosshair, Tech natürlich auch, aber der ist ja gestorben, deswegen hoffe ich, dass wir die Reunion nicht erst am Ende haben werden. Aber ja genau, die haben ihre ungefähre Richtung, sie wollen die anderen drei auf Pabu schicken. Und dann sehen wir eben die Folge beendet, wie Hunter sagt, unsere Mission ist noch nicht abgeschlossen, wir holen uns Omega zurück. Dann sehen wir nochmal einen Zoom auf die Puppe von Wrecker und dann ist auch Folge 2 durch. Ist schwierig zu sagen, welche ich von den ersten zwei mehr mochte. Die zweite hatte schon ein bisschen mehr Action, das mochte ich gern, aber Folge 1 hatte sehr schöne Charakterentwicklung. Ich mochte die beide gleich. Vielleicht sollte ich ihnen auch immer so eine Punkte-Dings geben. Also der ersten würde ich vielleicht so 7 von 10 geben, vielleicht 8 von 10. Der zweiten, ja, auch so eine 7 bis 8 von 10, vielleicht 7,5. Der dritten würde ich auf jeden Fall 8 bis 8,5 geben, vielleicht. Ja, 8,5 würde ich der dritten geben. Die war schon echt nice. Aber ja, genau. Ein komplett anderer Weg. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen Bad Batch Action gesehen, was sehr schön war. Es geht trotzdem noch um die Mission. Wir haben nichts von Omega gesehen in der Folge. Das ändert sich ja in der nächsten. Aber ja, genau. Eine sehr schöne Folge auch. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir den Sack zu und wir starten in Folge 3 rein. Ich habe es am Anfang gesagt, meine absolute Lieblingsfolge von diesen drei Anfangsfolgen. Warum? Das hört ihr jetzt. Wir starten wieder mit Omegas ganz normalem Alltag. Sie wird abgeholt von Emery. Sie sagt, wir haben viel zu tun. Und ja, genau, dann geht's los. Sie gehen durch das Labor und ihr wird wieder Blut abgenommen. Was da aber jetzt der kleine Unterschied ist, ist eben, dass in diesen Moment Dr. Hemlock reingrätscht. Und das ist gerade eine sehr unpassende Situation, weil anscheinend ein ominöser Besucher kommen soll und Dr. Hemlock alle Untersuchungen, die Forschung von Nalase erstmal auf Emery überträgt. Und dann kann sie natürlich nicht mehr die Proben vernichten, also die Blutprobe von Omega. Sie versucht es dann auch nochmal und sagt, ich kann mich da selber noch drum kümmern, aber Dr. Hemlock sagt, nee, alles gut, Emery ist qualifiziert genug und die Mabe wird das machen und genau, dann sieht Nalase keinen anderen Ausweg mehr und geht ganz nah an Omega ran und redet eben so verdeckt mit ihr und sagt, du musst sofort verschwinden. Weil irgendwie hat sie das Wissen, dass Omega eben der Schlüssel ist. Und das stimmt ja auch. Und sie sagt, du musst hier weg, weil wenn sie herausfinden, also wenn sie dein Blut getestet haben, dann bist du im Arsch, ja, weil sie, dann werden sie dich benutzen und dann werden sie Experimente an dir durchführen. Das heißt, du musst jetzt weg, sofort. Du musst fliehen und zwar schnell. Und dann gibt sie ihr sogar noch einen Tipp, wie sie das machen soll. Sie soll ihr Datenpad klauen, also praktisch den Schlüssel für viele Türen und sich damit eben auf einen Shuttle schleichen und fliehen. Und mit diesem neuen Plan macht sich dann praktisch Omega gleich auf und geht erstmal nochmal zu Emery. Die merkt, dass irgendwas nicht stimmt im Labor, aber ja, keine Ahnung. Omega schafft es, ihr Datenpad, also das Datenpad von Nalase, zu stehlen und mitzunehmen. Und dann sehen wir auch gleich unsere Uhr für die Folge vorgestellt, und zwar das jetzt schon bekannte Blutrad, wo hier die Blutproben drin sind. Und das ist ja so aufgebaut, dass es praktisch eine Zeit dauert, bis die oben eingesetzte Blutprobe eben getestet wird. Und das Rad dreht sich immer einmal weiter. Und das ist praktisch so unsere tickende Uhr im Hintergrund. Und ja, jetzt zu Beginn sehen wir es sich das erste Mal drehen und Omegas Probe wird eben vorangebracht im Rad. Das heißt, es muss losgehen. Aber sie hat ja jetzt schon mal das Datenpad. Erstmal kommt jetzt aber eine unheimlich coole Szene. Und zwar kommt Papa Palpatine mit einem Shuttle kommt er an, was begleitet wird von V-Wings, glaube ich. Und dann kommt er mit zwei imperialen Gardisten in Rot aus diesem Shuttle raus, mit einem coolen Theme im Hintergrund, leicht an das Imperator-Theme angelehnt. Wirklich sehr, sehr cooler Auftritt. Er sieht auch nochmal deutlich markanter aus, also seine Verbrennung im Gesicht, das sieht schon sehr, sehr realistisch aus. Und er wird, das ist so cool, synchronisiert von Ian McDiarmid, also dem tatsächlichen Schauspieler. Und da wirklich eine sehr große Empfehlung an euch, Palpatine auf Englisch, das ist einfach unbezahlbar, ja, Ian McDiarmid liefert einfach immer ab, ja. Und Palpatine kommt erstmal raus und haut so ein paar coole Zitate raus, erst da, um die Fortschritte eben zu begutachten, und er geht dann eben mit Dr. Hemlock in Richtung seines Büros. Die ganzen Truppen haben sich da aufgestellt und genau, die machen sich da auf in das ominöse Labor. Und Hemlock erzählt dabei so ein bisschen, wie die Forschung gerade laufen. Und dann haben wir auch zum ersten Mal den Title Drop praktisch von unserem Projekt. Und zwar Projekt Necromant, Necromancer im englischen Originalen. Das kam mir irgendwie bekannt vor und das habe ich dann mal nachgeguckt. Und das wurde uns vorgestellt in Mando Staffel 3, in der vorletzten Folge im Shadow Council Meeting. Sehr, sehr cool. Also praktisch dann da nochmal wirklich eher mit dem Blick auf das Klon von Palpatine. Jetzt sind wir ja noch vor der Originaltrilogie. Und ja, genau, die betreten dann eben dieses geheime Labor durch die Laserschranken, die sich langsam öffnen. Und ja, genau, dann gibt es erstmal nochmal einen Schnitt zu Omega, die ist mit ihrem Datenpad unterwegs, kommt damit in jede Tür rein, geht in den Fahrstuhl und kickt dann noch diesen Mausdroiden raus, damit der nicht mitkommt. Und sie ist natürlich auf dem Weg zu Crosshair und hat schon einen Plan. Und zwar flüstert sie ihm durch die Zellentür zu, dass sie ihr jetzt eben fliehen müssen. Und Crosshair ist natürlich verwirrt, sagt, hast du eine Schwachstelle oder warum jetzt auf einmal? Und dann sagt Omega, nee, aber wir müssen jetzt halt. Ich erkläre es dir später und Crosshair checkt es natürlich gar nicht, ist voll abgefuckt. Aber Omega sagt, du musst erstmal jetzt hier die Wachen ablenken, ja? Und dann macht Crosshair das widerwillig und sagt sehr, in einem sehr, keine Ahnung, abgefuckten Ton irgendwie, Wache! Und ruft die praktisch so. Also ich hab's jetzt nicht auf Englisch, aber auf Deutsch hat sich das sehr lustig angehört. Und dann kommt die Wache an und er versucht es halt mit irgendwelchen dummen, Wörtern, also sie eben zu provozieren, dass sie eben zu ihm kommen und sagt, du öffnest jetzt diese Tür. Und dann sagt der Stormtrooper natürlich, was hast du gesagt? Du öffnest jetzt diese Tür. Ich habe dir einen Befehl gegeben. Und dann sagt der, Alter, was willst denn du jetzt? Und dann sagt er noch zu seinem Kollegen, ey, komm mal her, der Klon hier hat irgendwie einen Sprung in der Birne. Damit hat Omega da aber natürlich ihr Ziel erreicht und kommt, an diese Station dann daran, kann da das Datenpad eben reinpacken und schafft es, die Tür von Crosshairs Zelle zu öffnen. Und Crosshair überwältigt dann mit seinen wunderschön verstärkten Fähigkeiten natürlich diese zwei Stormtrooper ohne eine Waffe, was sehr cool war. Und ja, genau, dann haben die beiden den ersten Schritt schon mal. Und das ist ein Beginn einer sehr coolen Mission mit den beiden, weil die eine sehr schöne Chemie haben irgendwie. Sie mögen sich nicht wirklich, also Crosshair mag Omega nicht, aber durch die Mission vereinen sie sich irgendwie. Und ja, genau, die machen sich dann erstmal auf. Sie müssen natürlich komplett geheim bleiben. Sie haben beide einen Blaster, was ja schon mal sehr hilfreich ist. Crosshair will natürlich wissen, warum sie jetzt ausbrechen können. Omega erzählt von der Blutprobe und dass sie eben nicht ohne Crosshair gehen wollte. Und das ist eben ihr Plan, ist an ein Shuttle ranzukommen. Aber dann merken die beiden, dass der Imperator anscheinend da ist und dass kein Shuttle starten darf, außer das vom Imperator. Und das geht natürlich nicht, weil das wird so krass bewacht, das können sie nicht stehlen. Und dann sieht es erstmal so aus, als würde ihr Plan scheitern. Aber dann erinnert sich Omega zurück an den Absturz vom Shuttle in Folge 1. Und das ist ein sehr schöner Callback. Es gibt noch einen zweiten Callback zu der Folge 1. Man kann sich natürlich denken, wenn man Folge 1 guckt, so, warum zeigen sie uns jetzt diesen Absturz? Aber da merkt man dann, okay, es war für etwas gut und das finde ich sehr, sehr cool, dass wir das da sehen. Und ja, genau, dann ist natürlich noch die Frage, wie sie erstmal rauskommen. Und das will Omega eben durch diese Zwinger machen, durch diese Tiergänge, durch die diese Loka-Hunde immer durchkommen. Und da rennen die beiden dann auch hin, machen sich auf den Weg. Und dann sind wir erstmal im Geheimlabor mit Palpatine und Dr. Hemlock und mit Nala Se. Und sie begutachten ihre Forschung und reden natürlich wieder um den heißen Brei herum, um uns als Zuschauer bloß nicht zu viel preiszugeben. Es wird gesprochen von den Exemplaren, sie werden gut bewacht und später werden sie analysiert. Also es wird sehr durch den Nebel gesprochen, wir sehen eine Tür sich öffnen, wo anscheinend ein Versuchsobjekt dahinter ist. Wir dürfen natürlich die Versuchsobjekte noch nicht sehen, da wird noch sehr viel Geheimniskrämerei betrieben. Und ja, Palpatine scheint zufrieden. Hemlock sagt, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit und mehr Mittel. Und dann könnte uns tatsächlich eine M-Wert-Replikation gelingen. Und dann haut Palpatine seinen Trailersatz raus. Nichts ist für die Entwicklung dieses Imperiums wichtiger, für die Zukunft, als dieses Projekt. Und deswegen werden sie alle Mittel bekommen, die sie brauchen, um das zu verwirklichen. Sie werden alles bekommen, was sie brauchen. Also wirklich sehr, sehr cool. Wir sehen, es ist für Palpatine sehr wichtig, was dafür spricht, dass es wirklich die um seine eigene Klonung geht. Und genau, dann sehen wir, wie Emery bemerkt, dass Omega fehlt, weil sie nicht in ihrem Zimmer ist. Die ist mit Crosshair schon unten bei den Tierzwingern. Und die überwältigen erstmal den neuen Wachdruiden, der jetzt da sich um die Tiere kümmert. Und die Zwinger sind ja eigentlich alle belegt, praktisch von Loka-Hunden, aber dadurch, dass Badger ja eben weg ist, können sie da durchgehen, praktisch als Gang für die Freiheit benutzen. Emery kommt dann aber rein und stellt die beiden praktisch, sie ist komplett alleine. Crosshair bedroht sie gleich, aber Omega versucht, sie nochmal zu überreden. Sie sagt, ich war so lange eingesperrt, komm, du bist doch auch ein Klon, du kannst das verstehen, ich muss hier fliehen, komm doch einfach mit uns, du bist doch irgendwie auch eine von uns irgendwie, du bist ein Klon wie wir. Aber als klar wird durch einen Satz, dass sie nicht überzeugt ist, schaltet Crosshair auf Betäubung und betäubt Emery, dass sie zu Boden fällt und dass die beiden eben ihre Fluchtmission starten können. Und die beiden machen sich durch den Zwinger auf nach draußen. Palpatine verlässt währenddessen die Anlage und macht sich zurück auf zu seinem Shuttle und redet noch weiter mit Hemlock, sagt, die Anlage muss geheim bleiben, das ist ein geheimes Projekt, das darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen, auch in den eigenen Reihen, also innerhalb des Imperiums. Das könnte auf andere sehr schändlich wirken, da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Und also wir sehen, es ist ihm sehr wichtig, dass es eben unter dem Deckmantel bleibt. Und genau, dann geht er eben zurück auf sein Schiff, drückt Hemlock noch den Kommentar rein, alles zu seiner Zeit, weil der ja da der Wissenschaftsminister irgendwie werden will. Und dann verlässt Palpatine den Planeten auch schon wieder. Und dadurch, nur dadurch, können dann ja später Omega und Crosshair wissen, wo das Shuttle sein könnte. Also auch sehr interessant. Währenddessen wird aber die Meldung an Hemlock weitergegeben, dass die beiden vermisst werden. Und dann werden diese Laserschranken im Gang geschlossen. Ohne Erfolg, die beiden schaffen es zu fliehen, wissen erstmal halt nicht, wo ist dieses abgestürzte Shuttle. Aber dann sehen sie oben diesen Lichtstrahl von Palpatines wegfliegendem Shuttle und wissen, da ist die Landezone, da muss es abgestürzt sein. Dann machen sie sich dahin auf den Weg. Währenddessen lässt Hemlock die Loka-Hunde frei, um eben die Häftlinge einzufangen. Emery ist wieder am Aufwachen und sie reden miteinander. Und es wird so ein bisschen ihre Loyalität in Frage gestellt, ob sie ihnen vielleicht geholfen hat, weil irgendwoher hatten sie ja ein Datenpad. Er guckt auch Nala Se so ein bisschen an, so von wegen, na, du warst das vielleicht auch. Und steckt sie dann ja auch in eine Zelle, wo der Trailer ja auch schon wieder mit uns gespielt hat. Dieses steckt sie in alle eine Zelle, und dann dieser Scanner, da wussten wir noch nicht, dass es jetzt hier um Nala Se ging, die tatsächlich jetzt eingesperrt werden wird. Und ja genau, ein Suchteam schwärmt aus mit 4 Shuttlen, um die beiden eben in der umliegenden, im Umfeld zu suchen. Die sind währenddessen auf dem Weg zum Shuttle, finden das auch. Von da aus wollen sie eben einen Hilferuf an die Mitglieder der Bad Batch senden, um eben gerettet zu werden. Auf dem Weg dahin werden sie jedoch aufgehalten von einem der ominösen Dschungelmonster, welches anscheinend oder wahrscheinlich auch die Stormtrooper aufgegessen hat. Und das greift die dann eben an. Zur Hilfe kommen ihr dann aber die Lurka-Hunde, die ja dazu da sind, um die in Schach zu halten. Und dadurch können die beiden auch aufs Erste fliehen und zum Shuttle dann tatsächlich gelangen. Und Omega fängt an, sich da irgendwie einzuloggen, um eben diesen Hilferuf abzusenden. Währenddessen macht Emery an der Forschung weiter, was noch spannend wird. Omega scheitert, sagt, die Anlage ist tot und ihre Mission scheint erstmal zu gescheitert zu sein. Aber dann sehen sie die Shuttles, die ja sie suchen. Und dann gibt es einen neuen Plan. Und eins der Shuttle hat sie auch schon gespottet, weiß praktisch, wo sie sind. Und Crosshair redet mit Omega, ist auf einmal sehr, also ist nicht mehr so abgeneigt, sagt, unsere Mission ist noch nicht am Ende, da sieht man wieder seinen Kampfgeist. Und dann gibt es diese schöne Szene, er fragt, haben sie dir Plan 72 beigebracht? Und dann gibt es diese kleine Erinnerung an Tech. Omega sagt, ja, Tech wollte, dass ich sie alle auswendig lerne. Und Crosshair sagt, natürlich wollte er das. Sehr schön fand ich das. Und ja, dann haben die beiden eben ihren Plan. Sie fungieren jetzt als Einheit, was ich sehr schön fand. Der Plan funktioniert ja auch komplett. Also dieser Suchtrupp kommt runter. Aus dem Hinterhalt greifen die beiden diese ganzen Stormtrooper an. Crosshair lenkt sie ab und somit kann Omega eben auf das Shuttle kommen, nach oben und eben Besitz davon ergreifen, den Piloten ausschalten und dann haben sie praktisch ihre Fluchtmöglichkeit. Truppen werden unten eben zurückgelassen. Omega schießt sogar noch auf die und Crosshair schafft es, aufs Schiff zu springen. Selbst der Hund kommt ja noch mit, der Loka-Hund, Badger, der springt ja auch noch mit drauf. Er ist nicht gestorben. Und dann fliehen die beiden, also heben mit dem Shuttle ab, werden sofort von V-Wings verfolgt, von der Basis beschossen. Und in diesem Moment sehen wir, wie sich das Rad zu Ende dreht, ja, und praktisch Omegas Probe dran ist. Und wie Emery anscheinend ein Licht aufgeht und die beiden Omega und Crosshair werden ordentlich beschossen, müssen fliehen, werden sogar von einem Bodengeschütz getroffen, was vielleicht auch noch in den nächsten Folgen interessant werden könnte. Und gerade will Hemlock das Feuer verstärken, als Emery reinkommt und sagt, auf gar keinen Fall weiterschießen, Omegas Wert hat funktioniert. Die Probe zeigt, dass der M-Wert-Transfer möglich ist, ohne diesen Zerfall. Also, dass unser Ziel praktisch erreicht wurde. Und sofort sagt Hemlock auch, ey, auf gar keinen Fall weiterschießen. Die beiden schaffen es zu fliehen. Und damit endet dann diese Folge auch. Sehr interessant. Wie gesagt, die hat mir am meisten gefallen. Wir hatten Palpatine, super cool. Wir hatten dieses Projekt weiter vertieft. Wir sehen, Omega ist wirklich jetzt das wichtigste Ziel für das Imperium. Und die werden nicht ruhen, bis sie Omega haben. Was leider auch bedeuten könnte, sie könnte auch ihren Tod vortäuschen. Dann würde das Imperium ja vielleicht ablassen. Oder sie stirbt halt wirklich. Das weiß ich halt nicht. Es wäre sehr grausam, wenn sie Omega sterben lassen würden. Aber ich weiß nicht, also das Imperium würde ja jetzt nicht locker lassen, bis sie Omega haben. Also vielleicht lassen sie sie wirklich augenscheinlich sterben. Oder am Ende der Staffel haben wir irgendwas, wo sie sich opfern und dann sterben alle irgendwie, was auch sehr tragisch wäre. Ich weiß es nicht. Ich habe schon Wetten abgeschlossen mit Nia, was passieren wird, was nicht passieren wird. Sehr interessant. Mit Ventress, die wir im Trailer gesehen haben. Naja, egal. Ich laber zu viel. Ich fand diesen Serienstart persönlich eigentlich ganz gut. An manchen Stellen war ich leider etwas enttäuscht. Was so die größte Enttäuschung war, dass die Einleitung nicht wirklich passend war, meiner Meinung nach. Ich würde da gerne mal Staffel 2 heranziehen. Die hatte wirklich für mich den perfekten Anfang. Wir hatten eine Mission, wir sind reingestartet in eine Mission von der Bad Batch, wo sie einen Auftrag erledigen mussten. Und es war irgendeine Mission, irgendwas, was komplett random war, aber wir hatten eine Mission. Wir haben das gesehen, was die Bad Batch macht und, keine Ahnung, das hat sich irgendwie sehr authentisch angefühlt. Jetzt haben wir so einen zerstückelten Anfang, ja? Und ich hoffe, dass sich das nicht so zerstückelt durch die Serie durchziehen wird. Ich glaube, ich fand den Serienstart passabel, also gut, weil wir 3 Folgen bekommen haben. Wenn wir jetzt nur die erste Folge bekommen hätten, dann wäre ich schon skeptischer gewesen, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass in den nächsten Folgen wir nicht nur immer ein Extrem haben, also entweder 100% Crosshair und Omega und 100% Auf der anderen Seite dann in der nächsten Folge vielleicht Wrecker und Hunter und vielleicht dann auch irgendwann nochmal Rex und hier Echo. Ja, genau. Also das fände ich persönlich sehr gut. Was auch noch gefehlt hat für mich, worauf ich auch sehr gehofft hatte, um auch vielleicht auch nochmal auf Staffel 2 zurückzukommen, war etwas anderes. Ihr wisst, ich achte sehr stark auf Musik und die Musik hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber eine Sache hat dabei deutlich gefehlt für mich. Und ich spiele es euch jetzt vielleicht einfach mal ein. Ich glaube, ihr checkt es auch. Vielleicht haben es auch einige gemerkt. Aber die Sache, die mir persönlich vielleicht sogar in dem Serienauftakt am meisten gefehlt hat irgendwie, was schon ziemlich extrem ist, aber ich glaube, das stimmt, war das hier. Das Bad Batch Theme. Es ist für mich tatsächlich eins der schönsten Musikstücke in ganz Star Wars. Ich liebe dieses Theme. Und nur um nochmal auf Staffel 2 zurückzukommen. Ich habe es gerade gesagt, die Eröffnung für Staffel 2 war für mich perfekt. Wir haben eine Mission bekommen. Wir haben die Bad Batch in Action gesehen. Aber was wir vor allen Dingen bekommen haben, war eine unheimlich tolle Ausführung des Bad Batch Theme, eine Einführung, auch musikalisch, die mir sehr gut gefallen hat. Ich spiele euch das jetzt einfach mal ein. Es ist der Ausschnitt aus der Anfangsmission aus Folge 1 von Staffel 2. Und ich glaube, keiner kann leugnen, dass man nicht wenigstens ein bisschen etwas empfindet, wenn man dieses Musikstück hört. Ich spiele es euch mal vor.
Wieso hängt Omega unter dem Schiff?
Das ist eine ungeplante Lärmpause.
Da muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr, sehr traurig, dass wir so einen tollen Moment nicht präsentiert bekommen haben. Das hat mich so ein bisschen in Sorge gelassen. Was sein kann, ist ja, dass tatsächlich an diesem Serienauftakt von Staffel 2 noch alle da waren. Ja, wir haben Wrecker, Tech, Echo, Omega, Hunter, alle in einer Mission gesehen. Also komplett die Bad Batch bis auf Crosshair vereint. Da macht es Sinn, das Bad Batch-Theme zu spielen. Jetzt haben wir alles zerstückelt. Ja, es ist wirklich alles in Bruchteile und da verstehe ich, dass man vielleicht das Bad Batch-Theme noch nicht spielen kann. Aber vielleicht, ich hätte es mir so leicht gewünscht, vielleicht mal angespielt im Hintergrund. Oder auch, keine Ahnung, auch mal das Klon-Thema vielleicht mit den Klonkadetten in Folge 2. Ich weiß nicht. Musikalisch an neuen Stücken klang sehr gut, aber ich habe mir noch so ein bisschen die alten Stücke gewünscht. Weil eigentlich ist Kevin Kiner und seine Söhne machen ja die Musik auch mit. Eigentlich sind die Kiner sehr gut darin, die bekannten Musikstücke zu verwursteln in neue, schöne Sachen. Aber naja, wenn es kommt, dann werde ich sie auf jeden Fall ansprechen. Ihr werdet davon hören. Aber zusammengefasst für mich ein schöner Auftakt. Wir hatten auch musikalisch schöne Sachen. Zum Beispiel das Imperator-Thema, was sehr cool war. Angespielt leicht im Hintergrund bei Imperator Palpatine. Und ich habe Bock auf jeden Fall auf die dritte Staffel. Ich hoffe, wir kriegen noch schöne, krasse Momente mit Rex. Wir wissen aus dem Trailer, dass unter anderem auch noch Fennec Shand und Cad Bane kommen, worauf ich mich sehr freue. Also ja, zusammengefasst, ich habe sehr viel Bock auf diese Staffel. Ich hoffe, ihr habt es auch durch meine Besprechungen jetzt. Ich hoffe, dieses Format passt für euch und ihr konntet diese Besprechung genießen. Falls ihr das getan habt, dann lasst gerne eine positive Bewertung auf Spotify da, 5 Sterne. Falls ihr das noch nicht getan habt, folgt mir auch gerne auf Spotify, falls ihr das noch nicht tut. Auf Apple Podcast könnt ihr gerne eine größere Bewertung zum ganzen Podcast schreiben. Nächste Woche hören wir uns wieder zu The Clone Wars Staffel 2 zur Besprechung. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und dann die Woche darauf besprechen wir 2 Folgen von The Bad Batch, nämlich Folge 4 und 5. Also es geht weiter mit Animation. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, dann habe ich gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Nehmt gerne an der Umfrage teil, um mir zu sagen, wie ihr diesen Serienauftakt fandet. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao. Und vor allen Dingen, möge die Macht mit euch sein.